SWR 2 Leben.
Ein Kind zu bekommen, bringt alles durcheinander. In ein fremdes Land zu ziehen, stellt das Leben auf den Kopf. Ein Kind im Ausland zu bekommen, ist das eine gute Idee? Es begann an einem heißen Julimorgen 2014 in Köln. Nach einigen Stunden voller Schmerz, Verzweiflung und Kampf habe ich unseren Sohn Maxim auf die Welt gebracht. Mit Unterstützung von einer Hebamme und meinem Ehemann.
Die Geburt von Maxim habe ich als emotionalstes Erlebnis meines Lebens erlebt. Das, was ich in dem Moment gefühlt habe, als er auf der Matte lag, direkt nach der Geburt, kann man mit keinem anderen Erlebnis vergleichen. Das hat mich umgehauen.
Mein Mann Wladimir und ich kommen aus Belarus, wie das Land Weißrussland offiziell heißt. Wir lernten uns 2006 in Dortmund kennen, wo wir beide studiert haben. Verwandte haben wir keine in Deutschland. Für mich war es selbstverständlich, dass ich Wladimir bei der Geburt dabei haben wollte.
Erinnerst du dich diesen einen Termin in einem Klinikum, wo ich gefragt habe, ob man als Vater bei der Geburt dabei sein darf? Und der Arzt hat ganz verwundert reingeguckt und meinte, ja, es wäre komisch, wenn sie nicht dabei sind.
In Deutschland ist es inzwischen die Regel, in unserer Heimat Belarus eher die Ausnahme. Die Ehemänner sind auf der Neugeborenenstation, geschweige denn im Kreißsaal, unerwünscht. Das war 1985 auch so, als ich geboren wurde, erzählt meine Mutter.
Bei deiner Geburt wurden natürlich keine Verwandten zu mir ins Zimmer gelassen. Das war streng verboten. Die Besucher könnten ja die Babys mit irgendwelchen Infekten anstecken. Die Babys wurden zum Stillen zu den Müttern gebracht. Dein Vater wartete vor dem Krankenhaus. Er warf einen Schneeball gegen das Fenster. Ich kam ans Fenster und zeigte dich ihm. Wir waren aber im dritten Stock. Er sah bestimmt nicht viel von dir.
Mein Vater empfing meine Mutter und mich 7 Tage nach der Geburt vor dem Krankenhaus. Mit Blumen, Pralinen und Sekt. Nicht etwa für meine Mutter, sondern als Dankeschön für die Mitarbeiterinnen auf der Station. Das war so üblich. Meine Mutter durfte ja eh wegen des Stillens nichts Süßes essen. Auch sonst war das Leben mit einem Säugling in der Sowjetunion, bevor es Windeln und Waschmaschinen gab, kein Zuckerschlecken.
Wir weichten die Wäsche in einem Fass mit Wasser ein, spülten sie aus und legten sie in einen großen Topf. Darin wurde die Wäsche gekocht. Als junge Familie wohnten wir in einem Arbeiterwohnheim. In der Gemeinschaftsküche gab es einen Herd für 5 Familien. Ich lief schnell von der Arbeit nach Hause und hoffte, dass der Herd frei ist, um das Essen zuzubereiten und dann die Kinderwäsche zu kochen.
Obwohl ich alle notwendigen Utensilien für ein Neugeborenes hatte, war auch ich in der ersten Zeit mit dem Baby oft überfordert und total müde. Für meinen Mann fühlte sich Papa werden nicht als Bruch an.
Ich habe mich früher auch immer gefragt, wie ist es, Vater zu sein? Als ich dann mit Freunden unterwegs war, die schon Väter geworden waren, ob das jetzt wirklich ein ganz, ganz anderes Lebensgefühl ist oder ob das einen sofort verändert. Und als ich selber Vater geworden bin, habe ich verstanden, dass das eigentlich gar nicht einen künstlich verändert. Also da wächst du dann einfach rein.
In meinem Leben gibt es die Zeit vor und nach dem Mutterwerden. Als ich aus dem Krankenhaus kam und mich zu Hause aufs Bett warf, die ganze Anspannung, Anstrengung, Aufregung fiel endlich ab, ertönte plötzlich eine Sirene. Mein 3 Tage alter Sohn schrie in der Babyschale. Seitdem gilt für mich, das Kind geht vor. 2 Wochen nach der Geburt ging mein Mann wieder arbeiten. Ich blieb 1 Jahr in Elternzeit. Davor war ich viel auf Reisen, recherchierte über Themen wie Atommüll, Gefängnisse oder Proteste in Russland. Nun musste ich Windeln wechseln und das Baby füttern und baden. Eine krasse Umstellung. Doch das Jahr verging wie im Flug. Ich stieg wieder in den Job ein. Unser Sohn ging mit einem Jahr zur Tagesmutter. Auch meine Mutter gab mich in die Krippe, als ich ein Jahr alt war.
Weil man sonst seinen Arbeitsplatz hätte verlieren können. Wenn das Kind ein Jahr alt wurde, ging man entweder wieder arbeiten oder man blieb ganz zu Hause. Aber man hatte dann keinen Anspruch auf seinen Arbeitsplatz mehr. Das war ein Gesetz, keine freie Entscheidung.
Mich zwang kein Gesetz, mich zwischen Beruf und Familie zu entscheiden. Ich mag einfach meine Arbeit als Journalistin. Seit ich ein Kind habe, arbeite ich effektiver, lenke mich nicht ab, bloß keine Zeit verlieren. Außerdem kann ich jetzt Multitasking. Schreiben und schaukeln, spülen und spielen, schlafen und stillen. Es ist anstrengend und macht müde, verdammt müde.
Lisi, ich komme gleich zu dir zum Geburtstag.
Der hat doch gar keinen Geburtstag, außerdem ist es Nacht.
Nach etlichen Arbeits- und Spielstunden möchte ich am liebsten endlich schlafen. Aber mein dreijähriger Sohn lieber quatschen.
Wenn es war Nacht, wenn es war dunkel, komme ich auf den Sand. Martin, Laterne, Sonne, Mond und eine Brille auf, mach ich.
Die Straßen auf und nieder, leuchten die Laternen wieder. Rote, gelbe, grüne, blaue, lieber Martin, komm und schaue.
Seitdem unser ältester Sohn in den Kindergarten geht, sind wir Experten in Sachen Feste und Bräuche in Deutschland. An einem Novembertag besucht St. Martin den Kindergarten. Die Kinder sitzen auf den Bänken im Turnraum. Sie halten ihre bunten, selbst gebastelten Laternen in der ausgestreckten Hand. St. Martin kommt herein. Er trägt einen dunkelroten Mantel. Ich bin 2006 als Austauschstudentin nach Deutschland gekommen. Später absolvierte ich hier ein Masterstudium, machte ein journalistisches Volontariat und fand einen Job. Doch wer St. Martin ist, habe ich weder im Studium noch bei der Arbeit gelernt. Das habe ich dank meines Sohnes erfahren. Die Elternschaft eröffnet mir einen anderen Blick auf das Land, in dem ich seit 13 Jahren lebe. Meinem Mann geht es ähnlich.
Mir fehlt natürlich ein riesen Hintergrund. Sozialisierungsschicht, die ich dank Kindern auch langsam kennenlernen darf. Zum Beispiel solche Sachen wie St. Martinsfest und St. Martinslieder. Und jetzt gehe ich seit mehreren Jahren fröhlich mit der Kolonne als Fackelträger und singe dabei die St. Martinslieder bei dem St. Martinsumzug der Kita.
Das Licht einer Kerze ist immer, wenn der wacht. Eine kleine Kerze leuchtet durch die Nacht.
Als Studentin fand ich Weihnachten in Deutschland komisch. Die Zeit davor war toll. Der Duft von gebrannten Mandeln, die Weihnachtslieder an jeder Straßenecke, die Dekoration in den Geschäften. Doch dieses Wintermärchen endete für mich am Nachmittag des 24. Dezember abrupt. Auf einmal wurde es ganz still. Die Straßen waren wie leergefegt. Was sich hinter den Vorhängen in den deutschen Familien abspielte, blieb für mich lange ein Rätsel. In der Weihnachtszeit soll man Plätzchen backen, bringt mir Maxim bei. In Belarus roch Weihnachten nach Tanne und Mandarinen, in Deutschland nach Vanille und Zimt.
Wer traut sich denn mal, bei der Tür zu spinksen und den Nikolaus reinzulassen?
Ich!
Aber vor Weihnachten kommt Nikolaus. Das war mir auch neu. Am 6. Dezember treffen wir uns traditionell bei einer befreundeten Familie in der Nachbarschaft. Wir haben uns beim Babymassagekurs kennengelernt. Inzwischen haben wir Vorschulkinder und wir sind immer noch befreundet. Die Kinder und die Eltern sitzen im Kreis auf dem Boden. Der Gastgeber spielt Saxophon. Auf der Fensterbank leuchten die Kerzen. Dann gibt es Bilderbuchtheater. Der Mann mit langem Bart und Bischofsmütze liest die Geschichte über die wundersame Kornvermehrung. Ich höre sie zum ersten Mal. Wieder lerne ich etwas Neues dazu, dank meiner Kinder. Mein Mann und ich ermöglichen unseren Kindern auch, die Weihnachtszeit in Belarus zu feiern. Zu Weihnachten, das bei uns am 7. Januar gefeiert wird, fliegen wir nach Minsk. Zusammen mit seinen Cousinen und Cousins packt Maxim die Geschenke bei den Großeltern aus. Unter dem Tannenbaum stehen die Figuren von Vetterchen Frost und seiner Enkelin Snegurochka. In Belarus bringen sie die Geschenke für die Kinder. Väterchen Frost, Christkind, Weihnachtsmann, Nikolaus. Kommt mein Sohn da nicht durcheinander? Für ihn ist das kein Problem, denn sie haben etwas gemeinsam.
Ein Schnurrbart, Geschenkbeutel. Außerdem verteilen sie ja noch Geschenke und sie arbeiten alle zusammen bei Weihnachten. So родилась ёлочка, весна доросла, зимой летом стройной, зелёная была.
Belarus ist zwar seit knapp 30 Jahren unabhängig, aber das postsowjetische Erbe lastet immer noch auf dem Land. Der Staat bestimmt in vielerlei Hinsicht, wie die Menschen zu leben haben. Nach dem Studium wird einem ein Arbeitsplatz zugewiesen. Auf der Arbeit werden die Pläne von der jeweiligen Behörde vorgegeben, was man zu erwirtschaften, wie viele Fälle zu untersuchen oder wie viele Patienten man zu behandeln hat. Die Menschen ziehen sich ins Private zurück. Mein Lieblingsspruch aus den Sowjetzeiten ist: Engagement ist strafbar. Im schlimmsten Fall landest du dafür im Gulag. Kein Wunder, dass wir postsowjetischen Menschen oft mit Skepsis auf ehrenamtliches Engagement blicken. Warum möchte jemand anderen freiwillig helfen? Was bekommt er dafür? Wo ist der Haken? In Deutschland ist das gesellschaftliche Engagement allgegenwärtig. Die Deutschen lieben es, sich zu engagieren. Als Studentin wollte ich mich an keinen Verein binden. Doch mit den Kindern änderte sich das. Mein Mann und ich sind nun im Kita-Förderverein aktiv.
Jetzt mit Maxim in der Kita hatte ich die Gelegenheit, mich dann in einem Verein zu engagieren, in einem Förderverein. Und das Vereinsleben, das ist ja das Markenzeichen oder das ist ein Teil der deutschen Gesellschaft. Ich glaube, irgendwie jeder engagiert sich irgendwo in irgendeinem Verein, ob das ein Sportverein ist oder sowas wie Förderverein in der Kita. Also meine Freunde oder meine Verwandten in Minsk, ich wüsste nicht, dass irgendjemand sich in irgendeinem Verein engagiert.
Da ist aber die Mama von der Kiana, von der Alisa, von Mika.
An einem Sommertag verkaufen wir bei einem Stadtteilfest Crepe und Kuchen. Wir, da sind ein Busfahrer aus Aserbaidschan, eine Dolmetscherin aus Russland, eine Chemielaborantin aus China, ein ITler aus dem Ruhrpott und ein Lehrer aus Norddeutschland. Was uns vereint, sind unsere Kinder, die zusammen in den Kindergarten gehen. Ein ganz normaler evangelischer Kindergarten in Bonn. 65 Kinder mit Wurzeln aus ca. 20 Nationen. Darunter sind Protestanten, Katholiken, Orthodoxe, Muslime, Buddhisten, Hindus. Mit dem Crepe- und Kuchenverkauf verdienen wir an diesem Tag 380 Euro. Das Geld gibt der Kita-Förderverein für neue Spielgeräte, Bastelmaterialien oder Feste im Kindergarten aus. Für das Crepe-Backen ist Anastasia zuständig.
Ich bin aus Russland und ich wohne in Deutschland seit 4 Jahren. Ich habe 2 Kinder. Ein Sohn ist 4 Jahre alt, geht jetzt in Kita. Und eine Tochter, sie ist 1 Jahr.
Дело в том, что моя семья наполовину
Meine halbe Familie ist deutscher Abstammung. Die Verwandten väterlicherseits sind bereits vor Jahren als Spätaussiedler nach Deutschland eingewandert. Ich hätte das auch machen können, ich hatte Papiere dafür. Aber ich hatte einen guten Job in Moskau. Ich wollte mein Leben nicht so radikal ändern. Als ich schwanger geworden bin, habe ich mich dann doch entschieden, nach Deutschland einzuwandern. Damit mein Kind hier geboren wird und aufwachsen kann. Die Kinder waren also der Ansporn für meine Auswanderung.
Der Ehemann von Anastasia, der vorher keinen Bezug zu Deutschland hatte, ist nachgekommen.
Unser Leben hat sich komplett verändert. Die Kinder und die Auswanderung kamen zeitgleich. Wir mussten uns in die neuen Rollen einfinden, als Aussiedler und als Eltern.
Anastasias Ehemann besucht einen Integrationskurs. Sie kümmert sich um die Kinder.
Mein Mann wundert sich immer noch, dass er diese Möglichkeit hat. Dass einem die Zeit für die Integration gegeben wird. Im Integrationskurs lernt man alles. Von der Mülltrennung bis hin zum politischen System Deutschlands.
Unser zweiter Sohn Tim wurde 2018 geboren. Mit ihm gehe ich jede Woche zur Krabbelgruppe. Die Kinder spielen, wir Mütter trinken Kaffee und tauschen uns aus. In der Krabbelgruppe haben wir eine Physiotherapeutin, eine Lehrerin, eine Richterin, eine Ärztin, eine Wissenschaftlerin. Auch unser zweiter Sohn geht, seit er ein Jahr alt ist, zur Tagesmutter. Davor haben mein Mann und ich uns bei der Kinderbetreuung abgewechselt. Ich war 3 Tage und mein Mann 2 Tage die Woche zu Hause. Die Zeit alleine mit dem Baby genoss Wladimir zwar sehr, aber von einigen Stereotypen, die es über die Elternzeit gibt, musste er sich verabschieden.
Ich kann nicht unbedingt sagen, die Elternzeit ist schön. Das ist vielleicht eine naive Vorstellung von mir gewesen. Da geht man mit dem Kind durch den Park oder ins Café morgens, schlürft Cappuccino oder Latte Macchiato und liest Zeitung, während das Kind fröhlich und ruhig in dem Kinderwagen liegt und schläft. Das habe ich in der zweiten Elternzeit ein einziges Mal geschafft, genau dieses Szenario umzusetzen. Die meiste Zeit rotiert man und sorgt dafür, dass die Routine läuft.
Beim traditionellen Familienmodell sind die Rollen geklärt. Die Frau kümmert sich um die Kinder, der Mann verdient das Geld. Wenn beide Partner für beides zuständig sind, gibt es mehr Chaos und Reibungspunkte. Doch mehr Gleichberechtigung bringt auch mehr Gleichgewicht in die Familie. Ich bin froh, dass das in Deutschland dank Elterngeld, Tagesmüttern und den modernen Männern möglich ist. Kukalinka, Kukalinka, Чёмная ночка, Чёмная ночка, Ешь твоя дочка. An einem Abend wippt mein Mann mit dem Baby im Arm auf dem Gymnastikball und singt das belarussische Volkslied Kupalinka.
Im Gegensatz zu meinem Vater versuche ich auch, mehr Zeit mit meinen Söhnen zu verbringen. Und ich versuche auch, eine emotionale Bindung zu denen aufzubauen.
In der Generation unserer Eltern war das anders.
Папам отводилась как бы меньшая роль в той части, что считалось воспитание детей это
Bei der Erziehung spielten die Väter in Belarus keine große Rolle. Es war nicht angesehen, wenn Väter mit ihren Kindern spazieren gingen. Nur in Ausnahmefällen war es okay, wenn die Mutter zum Beispiel krank war. Aber auch in solchen Fällen kümmerte sich eher die Oma um die Kinder.
Ich bin auf der Arbeit, als mein Mann mir ein Video per Handy schickt. Unser einjähriger Sohn steht in seinem Bettchen. Er zeigt in seinem Kinderzimmer auf das Wandbild mit verschiedenen Tieren und sagt dabei, jedes Tier ist für ihn Papa. Ist das nicht die beste Werbung für eine längere Elternzeit für Männer? Wie deutsch wir bei der Erziehung sind, fällt mir besonders im Ausland auf. Im Türkei-Urlaub zum Beispiel. Nach der Kinderdisco schicken wir unseren Sohn sofort ins Bett, während viele Kinder aus Osteuropa mit ihren Eltern noch weiter feiern dürfen. Wenn Sie beim Frühstück Zeichentrickfilme auf einem Tablet schauen, fängt unser Großer an, laut zu meckern. Warum dürfe er nur 30 Minuten am Tag schauen? Und schon gar nicht beim Essen. Statt auf den Tisch zu hauen, wie das einige unserer Landsleute tun, versuchen wir es ihm ruhig zu erklären. Das gelingt nicht immer. Diskutieren statt diktieren ist anstrengend. Aber das haben mein Mann und ich uns in Deutschland angewöhnt.
Wenn du dann zum Beispiel anfängst, auf die Kinder einzugehen oder die zu fragen, was machen wir jetzt, oder nicht einfach über ihren Kopf irgendwas entscheidest, das gehört auch zu der deutschen Gesellschaft, oder das gehört auch dazu, dass man die Kinder mitgestalten lässt, was definitiv in vielen anderen Ländern, auch in Weißrussland wahrscheinlich, kürzer vorkommt, dass die Kinder mitentscheiden.
Bald kommt auf uns etwas Neues zu. Als Bildungsmigranten, die für ein Studium nach Deutschland gekommen sind, haben wir die deutsche Schule quasi übersprungen. Nun wird diese Lücke geschlossen. Maxim, unser ältester Sohn, wird eingeschult. Wir üben schon mal die Vorstellung für die Schuluntersuchung.
Ich bin 5 Jahre alt, ich heiße Maxim. Ich bin in Deutschland.
Und welche Sprache sprichst du?
Deutsch und Russisch. Die liebste Sprache von mir ist Deutsch.
Warum das denn?
Weil auf Deutsch kann ich mehr reden.
Als Maxim am Tag der Anmeldung zur Schulleiterin hereingerufen wird, bin ich aufgeregter als er. Wird er den Test bestehen?
St. Martin, St. Martin, St. Martin, ritt durch Schnee und Wind.
Auf einmal ist lautes Singen hinter der Tür zu hören.
Fortgeschwind, St. Martin ritt mit leichtem Mut, sein Mantel hält ihn warm und gut.
Die Schulleiterin kommt strahlend heraus. Sie lobt Maxim. So laut und deutlich habe noch kein Kind vorgesungen. Das Zählen bis 10 und das Schreiben seines Namens waren auch kein Problem. Aber es ist sicherlich das Martinslied, das die Schulleiterin so positiv gestimmt hat. Ich kannte das Lied vor ein paar Jahren noch nicht. Jetzt kann ich sogar mitsingen. Ich bin eine belarussische Frau, aber eine deutsche Mutter. Fast.
Still beim armen Mann, St. Martin, St. Martin.